In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Einsatz von KI in der klassischen Forschung. Wir erklären die Unterschiede zwischen synthetischen Daten, Persona-Bots und zum Beispiel digitalen Zwillingen. Und wir zeigen, an welcher Stelle und wie KI die Insights-Industrie schon heute von Grund auf verändert hat. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von QuestionPro, der Customer Experience Plattform, die es ermöglicht, das Kundenerlebnis ab dem ersten Kontakt über den gesamten Kundenlebenszyklus ganzheitlich zu managen. Mit der leistungsstarken Plattform von QuestionPro kannst du Feedback nicht nur in Echtzeit erfassen, sondern auch analysieren, verstehen und managen. Ob NPS, Kundenbindung oder Touchpoint-Analysen, alles ist zentral verfügbar und intelligent nutzbar. Aus meiner Sicht besonders interessant, QuestionPro ist der einzige Anbieter, der eine vollständig integrierte Customer Journey Management Lösung bietet. Du siehst also nicht nur, was deine Kunden denken, sondern auch wann, wo und warum. Das integrierte Community-Modul erlaubt es dann, weiterführende Fragen qualitativ oder quantitativ zu vertiefen. QuestionPro denkt Customer Experience ganzheitlich. Damit kannst du Daten wirklich strategisch nutzen, die Loyalität steigern und Wow-Erlebnisse schaffen, die bleiben. Mehr Informationen zu QuestionPro findest du unter www.questionpro.com/de. Im Moment ist irgendwie alles KI und alles super game-changing. Ganz egal, ob wir von ChatGPT, Veo, Gemini, Perplexity oder gar von LLMs, Bots, Robots, Agenten oder nur von Onkel Hermanns selbststeuernden Rasenmäher reden. Jeder will sie haben, die künstliche Intelligenz. Und wenn man sie dann hat, was macht man damit? Natürlich gibt es ganz tolle Use Cases in den Unternehmen. Ich sehe viele relevante Anwendungen im Marketing oder Customer Service. Das kommt schon alles so langsam in Fahrt. Aber natürlich machen wir erstmal Fehler. Wir wählen erstmal das falsche Modell aus, dann wenden wir es für eine ungeeignete Fragestellung an, trainieren es schlecht und dann verstehen wir die Halluzinationen der Maschine nicht. Nervig. Auch in der traditionellen Forschung wird mittlerweile überall stark auf KI gesetzt, weil sie in der einfachen Form vieles leichter macht. Übersetzungen, Coden oder Transkripte erleichtern die Arbeit eigentlich erst heute. Nicht, weil es vor 10 Jahren nicht alles auch schon im Ansatz funktionierte, es funktionierte aber eben nicht besonders gut. Schwarz-Weiß-Fernsehen geht auch, aber schöner ist es eben doch in Farbe. Wenn immer mehr Menschen KI in ihrer Arbeit einsetzen, sollten sie wissen, was sie tun. Der KI-Führerschein hilft, ist aber zu unspezifisch für Fachdisziplinen wie Analytics und Forschung. Die Use Cases im Datenumfeld erfordern schon ein gutes Verständnis. Immer wenn mir selbst das Wissen fehlt, frage ich jemanden, den ich kenne. Bei Datentechnik und KI ist meine Go-To-Person, ich glaube seit der Steinzeit, Markus Eberl. Wir haben viele Jahre zusammen bei Kanter gearbeitet, Kundenprojekte designt, die Praxistauglichkeit von statistischen Modellen diskutiert, methodische Erklärungscharts für Kunden gebastelt. Markus versteht es wie nur wenige Menschen, Dinge extrem gut zu sortieren, durchaus auch kritisch auf Lösungen zu schauen und dann in einfachen, klaren Worten seine Meinung zu sagen. Das tut er auch in seiner heutigen Funktion als Chief Analytics Officer bei Ipsos in Deutschland. Und diesen Markus Eberl schenke ich euch heute, liebe Zuhörer, wenn wir über synthetische Daten, digitale Zwillinge und die Praxisrelevanz von KI in der Forschung reden. Es gibt viel zu verstehen. Hallo Markus, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung.
Lieber Markus, wir kennen uns ja schon sehr viele Jahre und du hast dich immer als sehr praxisnaher Data Analytics Experte bei mir ausgezeichnet. Heute bist du Chief Analytics Officer bei Ipsos in Deutschland. Könntest du für die Hörer bitte kurz Ipsos und deine heutige Aufgabe beschreiben?
Also Ipsos ist wahrscheinlich vielen auch ein Begriff. Wir sind einer der größten deutschen Markt- und Sozialforschungsunternehmen am Markt schon viele Jahre. Wir feiern dieses Jahr weltweit auch unser 50-jähriges Jubiläum, also einer der großen Marktforscher, wenn man so will. Wir sind auch stolz darauf, uns selbst tatsächlich als Marktforschende zu bezeichnen. Und so leben wir das auch tatsächlich. Und meine Rolle als Chief Analytics Officer da ist eine sehr spannende. Ich darf mich um alle Themen kümmern hier in Deutschland, die sich rund um Data Science und Marketing Science kümmern. Also das, was man auch so ein bisschen als Advanced Analytics bezeichnen würde. Also immer dann, wenn es in allen möglichen Projekten für alle Industrien und alle Kunden darum geht, mal ein bisschen tiefer in die Daten reinzuschauen. Und in dem Zusammenhang sind es natürlich gerade wahnsinnig spannende Zeiten. Ist ja auch heute unser Thema, ist natürlich auch KI. Und wie nutzen wir eigentlich KI da? Für welche KI-Modelle gibt es denn da eigentlich? Das gehört alles so mit in diesen Bereich rein. Und das darf ich vorantreiben, auch innerhalb von Ipsos und auch nach draußen.
Du hast diese Erfahrung hast du ja nicht nur bei Ipsos gemacht, sondern du hast ganz unterschiedliche Erfahrungen in den letzten Jahren machen dürfen. Mit welchem beruflichen und fachlichen Hintergrund schaust du jetzt auf das Thema, über das wir auch heute sprechen?
Ja, ich bin eigentlich ursprünglich wie so viele kein Marktforscher, sondern eher so ein Techniker. Ich habe bei SPSS angefangen. Damals hieß es auch schon Predictive Analytics, aber man hat eher noch Data und Text Mining dazu gesagt. Das sagt man heute eher nicht mehr. Heute heißt es eben KI. Aber damals habe ich da angefangen, habe da als Solutions Engineer gearbeitet, also in verschiedenen Lösungen für Kunden mitarbeiten dürfen, die wir dann ins Ausrollen gebracht haben. Später dann eben auch das Ganze bei IBM, als IBM dann die SPSS akquiriert hatte. Und habe aber insgesamt 11 Jahre danach dann bei Kanta beziehungsweise den Vorgängerinstitutionen TNS auch schon in einer ähnlichen Position gearbeitet, habe die Analytics-Teams dann dort geleitet und von der Seite her auf den Markt betrachtet. Da bin ich eigentlich dann in die Marktforschung tatsächlich eingestiegen und sie hat mich nicht mehr so richtig losgelassen. Die menschlichen Daten und die Befragungsdaten sind einfach immer noch spannend. Zwischen Kanta und jetzt Ipsos war ich einmal bei Zalando als Head of Pricing Analytics. Habe mich da so um Preissysteme und die Analytics dieser Preisprodukte sozusagen, also Softwareprodukte in dem Sinne gekümmert. Und zuletzt war ich jetzt bei einem Startup in München, T-Medica, im Health Insights Bereich. Und dort war das Spannende, dass wir eben auch aus vielen verschiedenen Datenquellen, Transaktionsdaten, aber eben auch wiederum menschlichen Daten, also Patientendaten aus Apps, wie geht's denen, also Befragungsdaten am Ende wieder, ein gesamtes Datenökosystem aufgebaut haben. Also so ein bisschen dieses Thema Menschen und ihre Daten, das zieht sich so ein bisschen durch meine Vita durch. Und jetzt ist es super spannend, wieder in der Marktforschung auf all diese verschiedenen Themen drauf gucken zu können und gerade in diesen spannenden Zeiten auf das Thema KI mit drauf zu gucken.
Ich weiß schon, warum ich dich eingeladen habe und warum ich dich immer frage bei den Themen. Dann lass uns doch nochmal, vielleicht bevor wir detailliert auf das Thema KI eingehen, auf die guten alten Zeiten zurückschauen. Nach meinem Gefühl hat die klassische Marktforschung die Entwicklung im Bereich der KI ganz viele Jahre relativ stiefmütterlich behandelt und vor allem auf sophisticated statistische Modelle für ihre Befragungsdaten geschaut und da auch drauf vertraut. Wann ist denn aus deiner Sicht KI wirklich spürbar und in einem relevanten Umfang in der klassischen Forschung aufgegriffen worden?
Ja, ich glaube, das war schon tatsächlich so mit dem ChatGPT-Hype zusammen. Also man hat ja schon, wie du auch sagst, sehr lange letztlich schon mit ähnlichen Predictive Analytics Methoden gearbeitet, also Text Analytics, Text Mining, dass man eben zum Beispiel aus offenen Antworten dann die wesentlichen Themen rausdestilliert und sowas. Das hat man schon ganz lange gemacht. Und diese Modelle haben sich natürlich auch über die Zeit hinweg weiterentwickelt, aber das war dann doch nochmal anders, als es jetzt in diesem KI-Hype, der eigentlich mit dem Auftreten von ChatGPT und den generativen KI-Modellen dann aufkam, in die Nutzung tatsächlich kam, weil es damit dann auch in die Breite ging, auch bei den Kunden in der Marktforschung, die tatsächlich auf einmal sagen, hey, da ist was, das macht mir die Arbeit auch als Wissensarbeiter tatsächlich nochmal deutlich leichter.
Wir hatten ja auch darüber gesprochen, das eine, und das hattest du auch in einer letzten Rollen ja, als Aufgabe, dass man ganz unterschiedliche Datenquellen zusammenbringt und daraus ein neues Gesamtbild schafft. Also geredet hat man da in der Forschung tatsächlich auch schon ewig drüber. Also ich habe schon vor 15 Jahren drüber geredet, dass es doch ganz toll wäre, wenn man Befragungsdaten, Verhaltensdaten, Searchdaten und vielleicht noch Social Media und Review-Daten alles zusammenführt und dann die Weisheit mit Löffeln praktisch im Datensatz gefressen hat. Manche der KI-Anwendungen heute erleichtern einem
diese Dinge zusammenzuführen, weil es, glaube ich, ja doch nicht so ganz einfach ist.
Ja, aber auch nicht alle KI-Anwendungen, muss man auch wieder sagen. Auch hier wachsen die Bäume nicht immer so in den Himmel, wie man es zuerst vielleicht sich ganz gerne wünscht. Also diese KI ist zwar schon ziemlich schlau und ist ziemlich gut, aber sie ist auch kein Welterklärungsmodell, wo ich jetzt einfach irgendwelche Daten, die vollkommen unstrukturiert sind, und damit meine ich jetzt nicht nur Texte, sondern eben auch Daten, die verschiedene Metadaten haben, also aus verschiedenen Datenquellen kommen, aus einer Kundendatenbank und aus einer Kundenbefragung, einfach mal in irgendeine schwarze Blackbox-KI-Maschine reinwirft und die macht dann schon was draus. Also gerade in diesem analytischen Denken, da sind diese heutigen generativen KI-Modelle nämlich gar nicht mal so unbedingt dafür gebaut worden, sind eben Sprachmodelle. Und gerade deswegen wäre ich hier schon vorsichtig, dass man sagt, ja, da steckt viel Potenzial drinnen, aber es ist heutzutage auch noch nicht so, dass man das 1:1 einfach reinwirft und dann kommt schon was Richtiges raus und die Maschine beantwortet mir auch noch die Fragen, die ich am besten noch mal gar nicht gestellt habe. Und dieses Zusammenführen von Daten ist dann eben schon noch so ein bisschen Kurationsprozess, wo man schon auch noch eine menschliche Intelligenz dabei braucht. Ich bin voll dabei, die künstliche Intelligenz von heute, die macht diesen Wissensarbeitern das Leben deutlich leichter. Die können damit schneller sein. Die hilft uns auch zum Beispiel, sowas wie Metadaten einfacher zu verstehen oder eben auch mal so eine einfache Auswertung zum Beispiel zu machen. Die hilft uns dabei, dann Daten einfacher zu interpretieren, indem sie zum Beispiel dann schöne Erklärungstexte macht für das, was wir dann irgendwo sehen. Aber tatsächlich das Richtige zusammenführen, da muss schon nochmal ein Mensch mit da drauf schauen und das wird, glaube ich, auch noch eine Weile lang so sein. Wir gucken jetzt gerade so in diese ersten strukturierten Datenanalysen mit den generativen KI-Modellen. Das funktioniert deswegen so gut, weil das typischerweise eben fest verdrahtete Datenquellen sind, die dann da drin sind und damit kann ich dann so arbeiten. Aber so komplexere Datenquellen zusammenzuführen, da braucht man schon noch eine menschliche Intelligenz dabei, die mitdenkt, na, was macht denn eigentlich Sinn, dass ich es zusammenführe und was dann auch wiederum nicht so sehr? Aber da werden wir besser.
Du sprichst jetzt gerade schon mal was ganz Wichtiges gerade angesprochen. Es geht begrifflich ja auch recht durcheinander. Ich meine, wenn ich ChatGPT verwende, dann ist es einfach nicht dafür gebaut worden, für eine spezielle Anwendung, wo es auch um Strukturen zu entdecken geht und wo es darum geht, Datensätze zusammenzubringen. Wie würdest du denn unterscheiden diese unterschiedlichen KI-Bereiche, die jetzt relevant sind für die Datenanalyse, sagen wir mal, generative KI, abgegrenzt von Analytical oder Agentic AI?
Ja, genau. Also sehr guter Punkt, dass man da vielleicht erstmal so ein bisschen den KI-Begriff ein bisschen sortieren muss. Was jetzt zuletzt immer ganz groß natürlich in diesem Hype war und worüber alle sprechen im Rahmen von ChatGPT, das ist tatsächlich generative KI. Das sind also diese sogenannten LLMs, die Large Language Models, die vorab trainiert worden sind von eben OpenAI für ChatGPT oder auch von Google, basierend auf einer großen Wissensbasis, die sie nicht immer ganz offenlegen natürlich, aber im Generellen weiß man, das sind eben öffentlich verfügbare Quellen aus dem Internet, die für dieses Trainieren dieser Sprachmodelle verwendet worden sind. Und diese Sprachmodelle sind im Prinzip ja sowas wie Predictive Analytics Modelle auf Textbasis. Das heißt, die nehmen sich diese ganzen Texte, die vorher einmal gelernt haben und trainieren damit erstmal die Struktur von Sprache. Und implizit lernen sie damit aber auch erstmal Wissen. Aber sie organisieren das Wissen ein bisschen anders, als das unser menschliches Gehirn tut. Sie geben dann nämlich sozusagen immer dieses Wissen wieder zurück und machen sozusagen Wahrscheinlichkeitsmodell. Was ist das nächste wahrscheinliche Wort, was jetzt zu diesem Satz passt? Und ein bisschen schlauer, dann passiert das Ganze auf Satzbasis und so weiter. Also die Modelle, die sind schon schlau und deswegen klingen die auch so natürlich und so verdammt nah an der Realität. Aber wir kennen das auch alle, manchmal kommt es eben damit auch zu Halluzinationen. Das heißt, die reproduzieren dann so ein vermeintliches Wissen und das klingt total realistisch, ist aber nirgendwo tatsächlich hinterlegt mit Wissen. Deswegen ist jetzt so dieser nächste Schritt in den nächsten Modellgenerationen, die die Modellanbieter wie OpenAI und Google und die vielen anderen gerade ausrollen, auch darin, dass die sagen, okay, wir verlinken das jetzt auch tatsächlich zu den tatsächlichen Wissensquellen, wo es herkommt. Also das ist so das Nächste, worauf man sich dann jetzt gerade verlassen kann. Und das ist so generative KI. Die ist also erstmal nicht dafür gemacht, individuelle Analysen zu machen. Und die klassische analytische KI im Vergleich dazu, die gibt's ja eigentlich schon ganz lange. Das sind eigentlich alles Modelle, statistische Modelle, die auf Daten trainiert werden. Und das fängt bei der klassischsten Regression schon an, wo man den paar Daten reingibt und damit trainiere ich dann die Gewichte für diese Regression und die Inputgrößen und die Treibergrößen und kann dann damit Vorhersagen machen. Ich kann mit einem Regressionsmodell auch eine Vorhersage machen. Deswegen heißt es Predictive Analytics. Und das gibt schon länger. Das eignet sich dann eben auch wiederum für spezifische Anwendungsfelder. Und diese Modelle selber, die machen natürlich auch wahnsinnig große Fortschritte. In diesem gesamten KI-Hype geht es nicht nur um die Large Language Models und OpenAI, sondern eben auch die anderen Modelle, die machen über neuronale Netze und so auch schon länger Furore und werden auch immer besser auf diesen Daten. Also das geht eins in eins miteinander einher. In dieses Umfeld von der generativen KI würde ich übrigens auch noch diese ganzen Themenfelder wie zum Beispiel Bildergenerierung oder Audiotranskription und so einsortieren, die sind auch auf einer ähnlichen Idee basiert. Also hier hast du eine Riesenmenge von Daten, ganz viele Bilder. Damit lernen die Modelle erstmal, wie sieht eine Kuh aus und wie sieht eine Wiese aus. Und dann kann ich diesem Modell wieder sagen, jetzt machen wir bitte ein Bild von einer Kuh auf einer Wiese. Und dann bekomme ich da eben dieses Bild wieder zurückgespielt, basierend auf diesem Kontextwissen sozusagen. Das heißt, das Wissen, das in diese generativen KI-Modelle immer reingeht, das ist eigentlich das Entscheidende dabei. Und also das Wissen, auf dem das Modell trainiert ist, wird immer noch typischerweise erweitert um den sogenannten Kontext. Der Kontext ist der Prompt, den ich dann immer gebe. Der Kontext kann sein, hier ist ein PDF-Dokument, hier ist ein Absatz mit einer Transkription aus einem Meeting. Mach mir bitte eine Zusammenfassung davon. Und das ist dann das, was konkret zusammen mit dem gesamten Trainingswissen aus diesem Modell dann immer verwendet wird, um diese Aufgaben zu erfüllen. Und die Aufgaben, die bringen uns jetzt eigentlich dann zu diesem Thema, was jetzt gerade als Hype-Begriff gerade durch die Welt geistert, die sogenannte Agentic AI oder Agenten-KI. Man hat ja festgestellt, okay, diese Prompts, die man da so hat und die man dem ChatGPT gibt, die sind zwar ganz gut, um sozusagen erstmal gewisse Dinge schon mal wieder rauszubekommen. Aber tatsächlich möchte man ja nicht immer nur jetzt einfache Prompts haben, wo man so ein Input-Output hat. Fass mir das zusammen, schreib mir ein Gedicht in zwei Sätzen und so weiter. Sondern man hat ein bisschen komplexere Aufgaben, wo man zuerst vielleicht eine Recherche drin hat und dann erst eine Zusammenfassung macht oder die wesentlichen Punkte nochmal rausdestilliert und sowas. Das ist sowas, was man zum Beispiel mit Perplexity gesehen hat, was jetzt auch in Google mit Canvas und mit diesen Modellen, die da gerade so en vogue sind, auch platziert werden. Was diese agentischen KI-Modelle machen, ist eigentlich nochmal ein KI-Modell vorzuschalten, vor das eigentliche LLM, das ein bisschen anders trainiert worden ist, das erstmal versteht, was will denn dieser Nutzer da jetzt gerade eigentlich von mir? Also zum Beispiel mach eine wissenschaftliche Recherche, such erstmal 20 verschiedene Dokumente im Internet oder sonst wo zusammen von verschiedenen Quellen und synthetisiere die dann als nächstes zusammen. Also der User gibt nur mehr einen Prompt rein und das KI-Modell zergliedert das dann in verschiedene Aufgaben und dann nutzt es sozusagen verschiedene Modelle. Das sind dann diese Agents oder Agenten, die dann zum Schluss wieder die Aufgaben zusammentragen. Also es ist eigentlich so der nächste Schritt, dass man komplexere Aufgaben bearbeiten und lösen kann. Und damit kommen wir dann eben auch schon langsam in solche Bereiche, wenn diese Agenten smart genug sind, dass wir da auch besser werden, solche analytischen Probleme zu lösen. Aber das ist vielleicht so ein bisschen so eine Einordnung der Begrifflichkeiten, wenn wir da so sprechen.
Wir werden ja nochmal tiefer einsteigen in einzelne Anwendungsfelder, wo wir das alles brauchen. Also wir haben jetzt praktisch so die Dinge auseinandergehalten. Du sagst, der absolute Hype in der KI-Welt ist Agentic AI, der absolute Hype in der Marktforschungswelt sind synthetische Daten.
Ja.
Da reden wir gerade alle wahnsinnig gerne davon. Und auch da muss man wieder ein bisschen unterscheiden, welche Art von synthetischen Daten gibt's denn? Es gibt nämlich einerseits die irgendwas mit einem Datensatz machen. Und andererseits welche, die einen befragten Typ irgendwie simulieren. Wenn wir mal beim klassischen Datensatz bleiben und uns überlegen, das ist was, wo wir letztendlich eine ganz normale Datenanalyse, vielleicht sogar eine ganz normale statistische Datenanalyse drüber laufen lassen wollen. Warum ist es denn überhaupt sinnvoll, einen Datensatz künstlich aufzublasen? Also einfach nur größer zu machen.
Sehr guter Punkt. Diese synthetischen Daten sind eigentlich so die Anwendung, wenn man so will, von KI oder einer der größten Anwendungsfelder von KI in der Marktforschung. Betrifft auch wieder beides. Also da kommen sowohl analytische als auch generative KI-Themen mit rein. Aber guter Punkt. Also auch hier gibt es so verschiedene Begrifflichkeiten, die dann erstmal sagen, okay, es gibt zum Beispiel sowas wie synthetische Befragten, das sind diese Persona-Bots. Das Thema, das du jetzt angeschnitten hast, ist eben das Thema, den Datensatz aufzublasen, größer zu machen, mithilfe von KI-Modellen. Das würden wir jetzt halt zum Beispiel Data Boosting vielleicht auch nennen. Ist im Prinzip auch nichts Neues, kann man sagen. Das machen wir ja auch schon länger, dass wir versuchen, eben Datensätze größer zu machen. Warum sollte man es überhaupt tun? Naja, die Antwort ist manchmal so einfach wie komplex in unserer Marktforschungswelt. Wir erreichen manche Zielgruppen einfach nur sehr schwer. Zum Beispiel eben spezielle Zielgruppen, die spezielle Bedürfnisse haben, die sind dann eben schwer zu erreichen. Das heißt eben, schwer heißt in der Marktforschung dann im Zweifel immer teuer. Das heißt also, dass wir lange suchen müssen, bis wir diese Befragten finden in der Grundgesamtheit, dass wir sie nur mit großem Aufwand auch finden können. Also zum Beispiel im Produkttesting, da kostet ja einfach ein Sample-Mitglied viel Geld, weil ich muss denen vielleicht ein Produktsample erstmal schicken. Die müssen alle möglichen Geheimhaltungsthemen unterschreiben. Dann müssen die das zurückschicken am Ende. Das kostet. Das kostet Zeit und Aufwand und deswegen kann es eben einfach auch ein Effizienzthema sein. Also wir versprechen uns da schon davon, dass wir in kürzerer Zeit mit überschaubareren Kosten oder zunehmend bleibenden Kosten eher, weil es wird halt einfach immer schwieriger, Samples auch zu erreichen und bei gleicher Qualität, das ist aber immer noch der Knackpunkt, die Ergebnisse liefern zu können damit. Also das ist schon die Hoffnung, die sich damit verbindet mit dem Thema Data Boosting.
Früher hat man ja, du hast ja gesagt, es ist ja auch nicht wirklich was Neues, Data zu boosten. Also früher hat man schlichtweg gewichtet, wenn ich aus einer ganz bestimmten Gruppe zu wenig Befragte hatte. Was ist denn der Unterschied zwischen Gewichtung und dem, was jetzt die KI macht?
Sehr guter Punkt, weil im Prinzip ist jede Gewichtung ein Data Boosting, wenn ich es auf die Grundgesamtheit zum Beispiel hochgewichte. Aber hier ist genau der Unterschied. Beim Data Boosting mit KI geht es mir nicht darum, dass ich, und jetzt Gewichtung in allen Ehren, aber dass ich einfach den Datensatz zweimal untereinander kopiere. Weil dann habe ich nämlich bei allen Merkmalen, auch wenn sie gewichtet sind, trotzdem erst nochmal die Herausforderung, dass die Struktur innerhalb dieser einen Datenzeile die gleiche ist. Das heißt, da habe ich jetzt eine Person, die hat ein Geschlecht, eine Demografie und hat dann uns verschiedene Antworten zum Beispiel auf ihre Einstellungsfragestellungen gegeben oder beim Produkttest auf ihre Einschätzung von einem Produkt zum Beispiel. Und diese Kombination untereinander, die bleibt aber konstant für diesen Datensatz, egal wie hoch ich ihn halt gewichte oder nicht. Das heißt, da brauche ich schon auch wieder eigentlich ein bisschen größeres Grundsample, um daraus dann was hochzuziehen. Gefahr dabei ist dann eben, da habe ich eine Person vielleicht in einer Zelle von Demografie und die multipliziere ich dann mit 10 oder 20 oder 50, wenn ich sie hochgewichte. Aber es bleibt trotzdem nur eine Aussage. Das heißt, da bleibt der Datensatz eigentlich gleich flach. Und das ist jetzt der Unterschied zum Arbeiten mit synthetischen Daten in dem Sinne von Data Boosting, dass ich einfach weitere Merkmale mit generieren kann, also weitere Kombinationen aus Alter, Geschlecht, Demografie und all den anderen Daten in meiner Befragung. Also ich bekomme die tatsächliche Breite wie von einem echten Sample auch wieder zurückgespielt. Und das ist ein Unterschied an der Stelle. Das ist auch die Herausforderung. Deswegen müssen gerade diese Datensätze, die wir da zum Training verwenden, durchaus valide sein. Ansonsten lande ich wieder bei dem gleichen Thema, dass ich es einfach dann doch nur multiplizieren würde. Also da braucht man ein gutes Training.
Multiplizieren? Also einfach komplett alle Antworten über alle Fragen zu einem zusätzlichen Befragten dazuspielen, das ist eine Herausforderung in der Marktforschung. Eine andere Herausforderung ist, dass ein Befragter schlichtweg keine Antwort gegeben hat zu einer einzelnen Frage. Ich hätte aber gerne eine Antwort gehabt. Das nennt man dann, wenn man das auflöst, nennt man das Data Imputation. In der Vergangenheit hat man sich da jetzt auch, ähnlich wie beim Gewichten, damit beholfen, dass man einfach den Mittelwert genommen hat von vergleichbaren Befragten und hat gesagt, das wird er dann schon auch behandelt haben. So gesagt haben. Das war Standard in SPSS zum Beispiel. Das macht man heute aber auch anders. Und inwiefern ist das anders als wie beim Gewichten im Vergleich zu davor?
Ja, das ist genau der gleiche Effekt jetzt an der Stelle. Wir haben ja noch mehr Informationen verfügbar und zwar aus zwei Quellen. Das eine ist die aktuelle Befragung. Also wir wissen von den anderen 99 Befragten beispielsweise, wie die geantwortet haben und können damit was imputieren. Das ist das, wie man es auch klassischerweise gemacht hätte. Da gibt es dann noch viel komplexere Geschichten als den reinen Mittelwert, aber sei es drum. Aber wir haben ja noch mehr Informationen und das ist das, was uns heute in der KI dann dabei noch helfen kann tatsächlich. Und zwar ist das Wissen aus allen anderen Befragungen zu einem ähnlichen Thema, die wir schon gehabt haben. Wir haben ja jetzt den Vorteil, also wir, sage ich jetzt mal, als größere Marktforschende zumindest, dass wir eben nicht nur eine Befragung machen, sondern sehr viele Befragungen. Wir haben auch unsere sogenannten Knowledge Panels, wo wir eben dann bestimmte Befragte zu allen möglichen Themen befragt haben. Und dieses Wissen, das können wir als Kontextwissen auch noch mit in die Befragung reingeben. Also auch sagen, wie hätten denn andere Leute in einer ähnlichen Demografie, weil sie schon in ähnlichen Themen auch unterwegs waren oder geantwortet haben, das beantwortet. Und dann können wir eben diese Daten jetzt auch nochmal vollständiger mit imputieren und ersetzen. Und das ist genau das, woran wir jetzt auch gerade forschen. Wie bekommen wir also möglichst solche synthetischen Personen oder Befragte tatsächlich hin, die möglichst zu möglichst allen Themen auch Antworten geben können. Und dann eben nicht nur basierend auf dem aktuellen Datensatz, sondern das Ganze noch komplexer machen. Und das sind die Möglichkeiten, die wir da heute haben. Da muss man aufpassen, diese Möglichkeiten klingen auch erstmal cool und es gibt sicherlich auch ganz viele da draußen, die schon mal mit Hurra gleich drauf losschreien und sagen, ja, das können wir, nur weil es die Maschine kann. Aber gilt das alte Wort, nur weil man es jetzt, die Maschine wird uns immer was ausrechnen und es kommt auch immer was raus. Aber da müssen wir schon genau gucken, wie gut sind denn und wie verlässlich sind denn eigentlich diese synthetischen Befragten. Und auf diesem Terrain, da bewegen wir uns jetzt gerade. Und da machen wir auch ein bisschen Grundlagenforschung, gerade noch mit der Stanford-Uni zusammen. Und das sind tatsächlich schon so Themen, da müssen wir sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Das wäre auch mein Appell an die gesamte MAFO-Branche, dass wir da einfach gemeinsam verantwortungsvoll und vorsichtig an der Stelle sind, weil marktschreierisch zu sein ist immer sehr leicht an der Stelle.
Das überlassen wir den Softwareanbietern.
Ja, genau. Das ist vielleicht zu leicht.
Du hast ja schon gesagt, letztendlich geht es darum, dass man Befragte simuliert. Und da gibt es zwei Begriffe, die ich persönlich, tue ich mir etwas schwer, die auseinanderzuhalten. Das eine ist der sogenannte Persona-Bot. Mhm. Und das andere ist der Digital Twin. Mhm. Was macht der eine, was macht der andere?
In dem Zusammenhang von synthetischen Personas wird oft dann eben eigentlich ein Persona-Bot gemeint, sozusagen. Ein Persona-Bot ist erstmal sowas wie ein Chatbot, wie man ihn auch kennt, so ähnlich wie ein ChatGPT. Der ist nur gebrieft mit eben verschiedenen Personas, typischerweise. Und eine Persona kennen wir in der Marktforschung ja auch schon ganz lange. Das sind eben verschiedene, ja, Zielgruppenrepräsentanten, wenn man so will, mal vereinfacht gesagt. Die können aus verschiedenen Quellen gespeist sein, zum Beispiel aus einer qualitativen Forschung, vielleicht auch aus einer quantitativen Studie, wo man dann verschiedene Zielgruppen mit einer Segmentierung entwickelt hat. Und in diesen Bot brieft man jetzt diese Personas rein. Also es ist im Prinzip so, wie man es klassisch auch ansonsten hatte. Man hat so einen Steckbrief von einer Persona, die beschreibt man dann, der gibt man noch so ein paar qualitative Themen drumherum. Und diese Informationen, die brieft man jetzt noch zusätzlich in diesen Bot mit herein. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit diesen Personas zu chatten und mich zu unterhalten auf die eine oder andere Art und Weise. Also ist ein Persona-Bot eigentlich ein Chatbot erstmal. Das andere sind tatsächlich synthetische Befragte im engeren Sinne oder wie ich es jetzt mal definieren würde. Dabei handelt es sich tatsächlich um die Möglichkeit, also mit einem wirklich synthetischen Sample zu arbeiten, das nie befragt worden ist zum Beispiel. Und das kann jetzt basieren auf einer teilweisen echten Befragung, aber es kann auch vollständig synthetisch sein. Ich mache mal so ein Beispiel. Wenn wir jetzt mit einer künstlichen Intelligenz Werbemittel testen, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig neu, aber das ist eigentlich eine ganz, ganz praktische Anwendung, die man gerade so hat, wo man sagt, ich kann halt innerhalb von ein paar Minuten ein neues Werbemittel, ein neues Video testen. Die KI zerlegt es sozusagen in die Einzelbestandteile, in die einzelnen Frames, untersucht dann alle möglichen Merkmale, die Emotionalität der Musik, nutzt vielleicht sogar noch eine generative KI dabei, um dann auch so Bilder zu beschreiben und so weiter. Also was da unter der Motorhaube stattfindet, ist schon ziemlich sophisticated. Aber am Ende kriege ich dann eine Auswertung, vielleicht auch sogar noch nach verschiedenen Demografien aufgesplittet. Wie würden eigentlich jetzt die Werbemittel-Performance, also die KPIs, die Durchsetzungsstärke dieser Werbung in den verschiedenen Zielgruppen funktionieren? Also bekomme ich sozusagen von einem künstlichen Sample, von künstlichen Personas Antworten. Das sind so diese synthetischen Personas im engeren Sinne. Es gibt dann noch so eine Mischform. Das setzen wir zum Beispiel beim Produkttesting ein, schon heute tatsächlich, wo man sagt, ich befrage halt jetzt nicht mehr 200 Leute in einem Produkttest, sondern nur noch 50 und entwickle dann basierend auf diesen 50 Personen 150 synthetische Twins, synthetische Zwillinge davon, die mir dann Antworten auf diesen konkreten Produkttest geben. Und dann habe ich ein Sample, das besteht zu 50 aus echten Humans und 150 aus Synths oder synthetischen Befragten. Und damit kann ich dann eben auch Auswertungen fahren. Und das große Ziel, auf das alle hinarbeiten, wir natürlich auch auf unserer Roadmap, ist, dass wir universell einsetzbare synthetische Befragte bekommen werden. Das heißt also, dass ich gar kein echtes menschliches Sample mehr habe, sondern ein Sample, das digitale Zwillinge von einem echten Sample darstellt. Die kann ich dann schnell befragen, die kann ich zu langen Fragebögen befragen, zu allen möglichen Themen auch befragen. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Und diese digitalen Zwillinge sind tatsächlich Abbilder oder ähnliche Abbilder, die eben repräsentieren die Menschen, die zum Beispiel auch in unserem Sample vorhanden sind. Das ist ein hehres Ziel, weil ich habe die vielleicht mit nichts vorher trainiert. Ich muss diese künstlichen Personas aber auch immer frisch halten. Das ist auch immer noch so ein wichtiger Bestandteil dabei. Das ist uns allen klar, dass wir nicht einmal jetzt ein Modell entwickeln können und das sind dann die künstlichen Befragten, die allen künftigen Trends und allen gesellschaftlichen Entwicklungen irgendwie Rechnung tragen werden. Wir werden schon auch immer noch frische Meinungen, frische menschliche Haltungen in diesen digitalen Twins brauchen.
Machen wir mal ein Zwischenfazit. Theoretisch ist alles, was wir jetzt besprochen haben, können Marktforschende grundsätzlich auf Basis von verfügbaren Modellen, die es schon gibt,
ja,
heute schon eigenständig anwenden.
Ja.
Das kannst du zum Teil auch als Do-it-yourself-Lösung in manchen Plattformen heute anwenden.
Ja.
Und was ich mitgenommen habe, was ich aber schon immer wusste, ist, dass wenn man das methodisch sauber machen will, braucht man schon etwas Erfahrung und Wissen. Und man muss vor allem wissen, welche Daten als Grundlage fürs Trainieren benutzt wurden, um abschätzen zu können, was dann rauskommen kann.
Ja.
Das heißt, das ganze Kuratieren und der stetige Strom an neuen Daten ist ganz entscheidend dafür, was man an Qualität liefern kann. Und da haben größere Institute grundsätzlich mal den Vorteil, dass sie ganz viele Studien am Laufen haben, die ihnen zum Teil auch selber gehören, die sie dann deshalb auch benutzen dürfen.
Ja.
Ihr habt sowas auch. Ihr habt eine eigene kuratierte KI-Plattform geschaffen, die ihr auf ganz unterschiedliche Marktforschungsfragestellungen optimiert habt. Also ich weiß das, weil wir schon ein paar Mal drüber geredet haben. Und ihr nutzt auch diese Techniken, die wir jetzt bisher besprochen haben. Das Besondere aus meiner Sicht ist bei eurer Plattform, dass sie eben auf ganz unterschiedliche Bereiche jeweils spezifisch trainiert wurde. Einzellösungen gibt es von ganz vielen anderen auch. Das heißt also, wir beschäftigen uns jetzt mit Ipsos Factor als so ein Generalistenmodell. Vielleicht erklärst du mal ganz grundsätzlich, was hinter diesem Ipsos Factor Modell alles an Bausteinen steht, die das zu so einem Generalistenmodell erstmal machen.
Ich bezeichne Ipsos Facto eigentlich immer so ein bisschen als unsere Plattform, die wir haben und die wir dann nutzen für alle unsere wiederum spezifischen KI-Anwendungen, die wir haben. Also dieses Ipsos Facto, das ist jetzt schon bei uns sehr lange im Produktiveinsatz. Wir haben jetzt gerade den zweiten Geburtstag des generellen Rollouts an alle unsere Ipsos-Beschäftigten gefeiert. Die Entwicklung davor liegt auch schon noch ein paar Monate zurück. Also eigentlich seit dem ChatGPT-Hype ist das in der Entwicklung. Und man hat früh, und das finde ich eigentlich eine sehr smarte Idee, gesagt, okay, wir lassen uns nicht nur auf ein Modell dabei ein oder festlegen, auf das ChatGPT-Modell, sondern wir wollen auch erstmal offen sein, was diesen Anbieter angeht. Weil heute ist ChatGPT mit dem coolsten Modell draußen, morgen ist es wieder mal Google Gemini. Immer hat jemand anders gerade die Nase vorn. Und wir wollen trotzdem immer das möglichst aktuellste Modell nutzen. Das ist das eine. Und zum Zweiten ist natürlich unsere Aufgabe als Marktforscher, nach wie vor die, dass wir die Hüter der IP unserer Kunden sind. Uns darf da nie was irgendwie raus nach draußen gehen. Wir müssen auf Datenschutz und Datensicherheit extrem achten. Wir müssen auch schon darauf achten, dass niemals das Wissen, das wir für einen Kunden generieren, irgendwie in einen anderen Kunden irgendwie reinfließen kann und wir trotzdem davon profitieren, dass wir natürlich auch eine große Wissensbasis haben, wie du sagst. Also wir haben Produkttesting-Datenbanken. Wir haben Werbemittel-Testing-Datenbanken, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Und ihr macht den Eurobarometer.
Genau, also wir wollen natürlich also diese Themen, die wir öffentlich nutzen können, auch tatsächlich nutzen. Wir haben auch so viele Global Advisor-Studien heißen die bei uns, die wollen wir auch irgendwie mit nutzen. Also schon so eine Herausforderung, möglichst allgemein zu sein und trotzdem datenschutzsicher zu sein. Und da ist diese Plattform sehr, sehr smart dafür geeignet, finde ich. Dieses Ipsos Factor hat nämlich einerseits natürlich ein Chat-Frontend, das wir intern nutzen, wie eben Microsoft Copilot oder andere. Aber es ist eben unser eigenes Modell. Wir nutzen zwar immer das jeweils aktuellste und State-of-the-Art-Modell von ChatGPT oder von Google Gemini oder von Anthropic oder viele andere. Es eignen sich ja auch nicht immer alle Modelle gleich gut für alle Anwendungsfälle. Das muss man auch erstmal lernen. Und das muss man auch so ein bisschen rausprobieren, sozusagen. Und wir wollten es gleichzeitig in die Hände aller unserer Kolleginnen und Kollegen geben. Das heißt, die haben wir alle erstmal verpflichtend trainiert auf den verantwortungsvollen Umgang mit KI. Muss man übrigens auch nach den EU-Richtlinien heutzutage. Also das ist ein wichtiger Bestandteil davon. Aber dann ging es los. Leute, nutzt es. Nutzt es für alle eure täglichen Anwendungen. Wenn ich was übersetze, wenn ich mal ein Meeting-Transkript zusammenfasse, wenn ich einen Fragebogen nochmal Korrektur gelesen brauche, zum Beispiel auf Rechtschreibung, wenn ich vielleicht aber auch, und jetzt wird's spannend, auch auf das Wissen, das wir in der Vergangenheit schon gesammelt haben, zugreifen möchte. Wie sieht denn bei uns eigentlich typischerweise, was ist ein Best Practice in einem Fragebogen? Kannst du mir dafür dann auch mal so ein paar Hinweise dafür geben? Das heißt, jetzt sind wir dann in einem Bereich, wo wir auf einmal nicht mehr nur das allgemeine Modell von ChatGPT verwenden, sondern wo wir das jetzt dann auch weiter trainieren oder mehr Kontextinformationen an das Modell geben von dem, was wir als Ipsos schon wissen und was wir als Ipsos für alle Kunden verwenden dürfen. Niemals wiederum, was der eine Kunde für den anderen Kunden, dass der eine Kunde das für den anderen Kunden benutzt werden darf. Und das ist jetzt dann ganz spannend, weil so haben wir so diese ganzen Produktivitäts-Use-Cases bei uns durch alle Abteilungen eigentlich getrieben. Viel natürlich auch so in Produktion, das liegt ganz nah, dass man Programmiersachen zum Beispiel dann auch schneller machen kann, dass man Code, den man programmiert hat, von einer Sprache in die andere übersetzen kann und solche ganzen Sachen. Und auch natürlich so das manuelle Coden von offenen Nennungen. Also diese Sachen spielen dann natürlich auch eine Rolle. Also haben wir diese Chat-Funktion, die rollen wir über alle Mitarbeitenden aus, in allen Bereichen. Und Ipsos Facto ist aber auch tatsächlich durch diese, wir haben da Modelle und die sind weiter trainiert, in dieser Plattform unser technologisches Rückgrat, wenn man so will, für alle dann spezifischen Anwendungen, die wir mit GenAI irgendwo machen. Wenn wir zum Beispiel in Social Media Research machen, dann liegt es natürlich nahe, dass man dann auch sagt, hey, wir haben jetzt hier auch so ein Wertemodell oder so ein Brandmodell zum Beispiel. Wende das Ipsos-Modell doch jetzt mal auf diese Social-Media-Texte an. Nutzt also im Hintergrund dann auch wieder die Technologie von dieser Plattform. Gibt es dann aber zurück sozusagen in unser eigenes Frontend. Wenn wir Werbemittel-Testing machen und Bilder beschreiben lassen wollen, als Teil des Ganzen durch eine GenAI, welche Stimmung wird da gerade eingefangen, wie ist das Ganze zu beschreiben, nutzt es auch im Hintergrund die Ipsos Facto Plattform dann an der Stelle. Also die Lösungen, die wir da einsetzen, auch unsere Persona-Bots zum Beispiel, haben im Hintergrund die Ipsos Facto Plattform dann wiederum. Also es ist tatsächlich so ein technologisches Rückgrat und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, dass ich hier angefangen habe, wie weit fortgeschritten die Technologie da an der Stelle ist. Aber man muss auch immer auf dem aktuellen Stand bleiben.
Jetzt ist Ipsos ja ein französisches Unternehmen.
Oui.
Und deshalb ist Ipsos wahrscheinlich den datenschutzrechtlichen Anforderungen in der Europäischen Union deutlich aufgeschlossener gegenüber als ein amerikanisches. Ja. Oder angelsächsisches.
Aufgeschlossen ist die positive Formulierung, aber es ist richtig, ist ja auch wichtig.
Richtig.
Ja.
Aber wie stellt ihr das denn sicher, dass ihr das tatsächlich datenschutzrechtlich sauber mit so einer KI gearbeitet wird? Ja. Schon allein, weil ihr es ja auch müsst in eurem eigenen Heimatmarkt.
Ja, total. Also das ist für uns, glaube ich, auch Teil ein Teil des Ethos, den wir selbst als Marktforschende schon auch haben, dass wir einfach Datenschutz und Persönlichkeitsdatenrechte auf jeden Fall achten müssen und vor allem die IP. Das ist halt unser Kapital, was wir auch unseren Kunden gegenüber haben.
Mit IP meinst du das, was die Kunden gelernt haben aus Projekten mit euch und was sie für sich eigentlich nutzen dürfen, das also Intellectual Property Right.
Genau, danke für die Erklärung. Genau, darum geht's. Also das ist uns sehr wichtig und deswegen ist so ein bisschen dieses Datenschutz und Datensicherheit bei Design da drinnen. Und zwar auf mehreren Ebenen. Einerseits, natürlich haben diese großen Modellanbieter, ChatGPT, OpenAI, Google Gemini, Anthropic und so weiter, haben jeweils verschiedene Data Residencies, heißt es. Also die verarbeiten die Daten entweder in USA oder aber auch mittlerweile in Europa. Das heißt, wir haben einerseits die Möglichkeit, innerhalb von Europa Datenresidency zu haben. Wir haben das aber auch innerhalb von USA zum Beispiel. Und zum Zweiten, und das ist der ganz entscheidende Punkt, werden die Anfragen, die wir an diese Modelle schicken, und das ist ja da, wo dann eigentlich die Intellectual Property passiert und wo das Wissen ist, die werden immer nur auf unseren eigenen Servern gespeichert, also auf Ipsos eigenen Servern. Zwar auch in der Cloud, aber da haben wir selbst einen Zugriff drauf, wir haben diese Schlüssel, niemals der Cloud-Anbieter und so weiter. Und Datenresidency dann auch wieder dort in Europa zum Beispiel. Und die Daten, die wir dann über diese Modellanbieter und die aktuellsten großen LLMs laufen lassen, die werden niemals dort gespeichert, das ist auditsicher hinterlegt und es ist auch, wird nicht nur zugesichert, sondern es wird auch geprüft tatsächlich, dass dort niemals irgendwas persistiert wird von diesen Daten. Wir wenden also quasi das Modell an und bekommen das Ergebnis. Das Ergebnis wird aber immer nur bei uns gespeichert und das ist dann der wichtige Bestandteil dabei. Und das ist natürlich technologisch aufwendig, sowas zu bauen, aber darauf muss man unbedingt achten, schon vom Design her.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf einen konkreten Anwendungsfall gehen. Und da ist es tatsächlich auch so wichtig, dass das Intellectual Property Right gewährleistet ist, nämlich gerade der Innovationsprozess, weil da geht es ja im Prinzip um zukünftiges Geschäft. Je nachdem, in welcher Branche ich mich bewege, sind da auch umfassendste Sicherheitsvorkehrungen, zum Beispiel in der Automobilindustrie, bei sogenannten Car Cleanings oder so erforderlich. Im Prinzip ist das Problem aber für alle gleich. Jetzt sagen wir, wir kürzen diesen Innovationsprozess ein bisschen ab oder machen ihn günstiger, machen ihn schneller, wenn wir ein ganz simples Phasenmodell haben. In der ersten Phase geht es ja darum, wie komme ich überhaupt auf eine neue Produktidee oder eine neue Service-Innovation. Wie würde man jetzt in so einem relativ standardisierten Vorgehen oder in einem etablierten Vorgehen mit so einer KI arbeiten im Gegensatz zu früher?
Also schon mal in diesem ersten Moment, wo es um die Kreativität geht, also wo man tatsächlich neue Ideen entwickelt, da kann eine KI wirklich gut helfen und Menschen unterstützen. Vielleicht nicht ersetzen, aber unterstützen. Also gerade so in Kreativitätsworkshops zum Beispiel, kann ich eine KI als weiteren Teilnehmer mit an den Tisch setzen und mit einbinden in das Ganze. Und
ist zum Beispiel so eine Art Persona-Bot.
Die kann vortrainiert sein, die kann aber auch einfach nur generell mit ein bisschen Kontext versehen sein. Das setzen wir ganz viel in Workshops heutzutage schon ein. Machen wir mal einfach 10 Produktideen. Davon sind vielleicht 7 Schrott oder total aus der Luft gegriffen, aber mit 3, da sagen dann die anderen Teilnehmer in so einem Workshop, ach Mensch, daran hätte ich jetzt vielleicht noch gar nicht gedacht, gute Idee, und daran kann man dann weiter iterieren. Das heißt, es hilft so ein bisschen, diesen Kreativitätsprozess zu facilitieren, also ein bisschen leichter zu machen, dass man schon mal eine Idee hat. Man startet nicht mit dem weißen Blatt Papier und auch wenn die Ideen vielleicht ein bisschen wild sind, aber es hilft so ein bisschen, dieses typische Problem zu überkommen, dass man sich erstmal nicht traut, was zu sagen oder denkt, es ist schon ein paar Mal gesagt worden oder weiß ich nicht, ob das jetzt angemessen ist und so weiter. Also es hilft so ein bisschen, das aufzubrechen. Und da kann man eine KI an der Stelle dann durchaus interaktiv in solchen Workshops mit einsetzen und innerhalb von kürzerer Zeit zu breiteren und besseren Ergebnissen zu kommen. Wenn man dann wieder die Ideen zusammenführt und ein bisschen verdichtet, dann kann eine KI dabei auch helfen mit ihren Zusammenfassungsfunktionen zum Beispiel. Also gerade in solchen qualitativen Prozessen hilft es, die KI quasi als Persona-Bot dann mit am Tisch sitzen zu haben und mit einzusetzen. Also als Moderationsunterstützung, wenn man so will, auch. Und danach, wenn es dann darum geht, jetzt auch aus einzelnen Ideen wiederum mehr mehr zu machen oder die vielleicht dann hin zu Konzepte zu testen oder auch Produkte schon zu testen, dann kann eine KI dabei auch helfen in Form von synthetischen Befragten zum Beispiel wieder. Dann kann ich sagen, okay, mach jetzt gerade mal hier nur 50 echte Befragte und mach mir daraus mal 150 synthetische Zwillinge davon. Das hilft eben schon auch wieder dann Kosten zu sparen, schneller zu sein und den Prozess zu beschleunigen.
Und öffnen auch die Möglichkeit, vielleicht Konzepte, die man andernfalls überhaupt nicht getestet hätte wegen der Kosten, zumindest mal in eine erste Testphase zu bringen. Weil viele Unternehmen organisieren ja einen Innovationsprozess so, dass du so bestimmte Schritte passieren musst, das okay bekommst, und wenn das sehr teuer ist, testest du halt vielleicht weniger als du sonst.
Genau. Also das wäre auch, glaube ich, so ein bisschen meine Empfehlung ganz generell, wäre schon, wenn ich jetzt richtig großes Thema haben, dass ich viel Mediabudget dann danach auch stecken will, wo der Produktlaunch echt teuer und aufwendig wird, dann würde ich schon auch nach wie vor noch sagen, nimm lieber auch mehr Menschen in das Sample mit rein und teste mit mehr Menschen. Aber die Chance ist jetzt eben, dass man insgesamt mehr testen kann oder betesten kann durch solche künstlichen Befragten, wo es sich bisher einfach nicht gelohnt hätte, mit einem menschlichen Sample reinzugehen. Also das ist, glaube ich, eher die Chance.
Gibt es da Branchen oder Kategorien, wo das besonders gut schon geht, oder und welche, wo es vielleicht noch eher schwierig ist?
Also ich würde es eher vielleicht weniger nach Branchen machen, sondern vielleicht eher so nach den Themen. Also ich glaube, dass es so ist, in dem Moment, wo man etwas hat, was den Markt grundsätzlich verändert, was es so noch nicht gab, je radikaler diese Innovation tatsächlich auch ist, desto mehr würde ich echte Menschen nehmen, wo man schon verlässlichere Anhaltspunkte hat oder wo es einfach nicht so weit über das Bestehende hinausgeht, da kann man mehr mit KI betesten, würde ich an der Stelle eigentlich sagen.
Meine Vermutung wäre ja gewesen, dass es im B2C-Bereich, also praktisch auch sich schnell drehende Konsumgüter wie Nahrungsmittel, Snacks oder auch einfache Technologieprodukte, dass es da wahrscheinlich sehr viel zuverlässiger schon funktioniert als jetzt in einem ingenieurswissenschaftlich getriebenen neuen Produktinnovation im B2B-Umfeld.
Ja, ganz genau, weil da geht es auch erst nochmal darum, dass man schon mal versteht, was ist denn da jetzt eigentlich ganz anders? Was ist denn an einem iPhone jetzt eigentlich anders als an einem klassischen Feature-Phone? Ja.
Die Königsdisziplin ist dann, dass man noch Preise dran setzt an getestete Konzepte, die man auf den Markt bringen möchte. Seid ihr, wie würdest du einschätzen, die Fähigkeiten, das durch eine KI schon heute zu lösen, alternativ oder ergänzend?
Da würde ich auch ganz klar sagen, das ist ergänzend. Gerade in diesem Pricing-Umfeld, da spielen sehr, sehr viele Faktoren in der Wahrnehmung der Befragten eine Rolle. Und eine KI kann dabei schon unterstützen, auch wieder in dem Sinne, dass wir natürlich in der Vergangenheit schon viele Produkte getestet haben und auf diese Datenbasis zurückgreifen können, also im Sinne von einer analytischen KI, absolut. Tatsächlich in das mit synthetischen Befragten zu lösen, halte ich für sehr, sehr schwierig heutzutage noch.
Abschließend. Man sagt ja immer, a fool with a tool is still a fool. Stimmt das in Zeiten von KI überhaupt noch oder macht die KI auch mittlerweile einen Fool zum Experten?
Nein, ich glaube, der Satz, der gilt nach wie vor und vielleicht sogar noch umso mehr, weil man muss ja an vielen Stellen die KI schon auch immer noch mal zumindest so grundlegend verstanden haben, dass man weiß, wo kann ich mich drauf verlassen und wo nicht. Es ist ein bisschen so, wie als wir Googlen als Kulturtechnik gelernt haben und den Umgang mit Suchergebnissen. Das, ich glaube, wir sind ja alle so digitale ImmigrantInnen jetzt gerade, wo wir noch nicht damit aufgewachsen sind, aber wir haben uns das angeeignet und wussten dann auch so ein bisschen einzuschätzen, was ist ein gutes Ergebnis und was nicht. Und das müssen wir mit KI-Ergebnissen jetzt auch lernen. Also wo setzen wir es wie ein, wie verlässlich sind diese Ergebnisse und wo auch nicht. Und dazu müssen wir schon grundlegend verstanden haben, was macht denn so eine KI eigentlich. Und deswegen finde ich es nach wie vor sehr wichtig und umgekehrt sogar eher sehr gefährlich, wenn man ohne dieses Verständnis einfach irgendwas von der KI rausbekommen lassen will, weil es ist so trügerisch, die Ergebnisse klingen jetzt noch so viel schöner und so viel plausibler, als sie das jemals klangen, obwohl sie vielleicht völlig aus der Luft gegriffen sind und da falsch sind. Also es ist sehr leicht, da drauf reinzufallen. Wir alle kennen so diese typischen Beispiele von irgendwelchen juristischen Urteilen, die eben hererfunden worden sind von der KI als Halluzination, aber die eigentlich gar nichts beinhalten. Also Ein Fool, der sich blenden lässt, ist umso gefährlicher mit KI umzugehen, weil man hat tatsächlich ein sehr mächtiges Werkzeug auf einmal in der Hand.
Ganz herzlichen Dank, Markus.
Danke dir, Peter.
Das war Markus Eberl, Chief Analytics Officer bei Ipsos in Deutschland. Mehr zu Markus wie immer auf LinkedIn und in den Shownotes.
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 30. September findet in Berlin wieder der Marketing Tech Summit 2025 statt. Der Summit bringt jährlich über 400 C-Level-Expertinnen und Experten, CMOs, Marketingverantwortliche und Innovationsführer aus der Dachregion zusammen, um über die Zukunft des technologiegestützten Marketings zu diskutieren. Das Line-up der Speaker mit unzähligen Praxisbeiträgen ist beeindruckend. Auch ich darf wie letztes Jahr eine Breakout-Session zum Thema Touchpoint-Management und CX moderieren. Unter www.cx-talks.com/events findest du alle Links zum Event am 30.09. und zum Programm. Für Hörer des Podcasts habe ich ein kleines Kontingent vergünstigter Tickets erhalten. Bei Interesse schicke mir bitte eine kurze E-Mail an pirna@cx-talks.com.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie dir gefallen hat, schick mir doch eine Nachricht. Haben dir Inhalte gefehlt? Möchtest du selbst gerne mal teilnehmen? Am einfachsten kontaktierst du mich über die Website www.cx-talks.com oder du schickst mir eine E-Mail an pirna@cx-talks.com. Und sei auf jeden Fall in 14 Tagen wieder mit dabei. Bis dahin, bleib gesund, positiv und immer mit dem Kunden im Herzen.
Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.